Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich die Freiheit. Ich habe hier gerade das Buch des heutigen Gesprächspartners vor mir, Chefsache Freiheit. Und da habe ich zunächst natürlich an die unternehmerische Freiheit gedacht, an die finanzielle Freiheit. Dann schlage ich das Buch auf und dann sind 12 der Urängste beschrieben. War ich schon etwas erstaunt. Allerdings, wenn man das Wort Angst genauer anschaut, da wusste ich eben, dass Angst aus dem lateinischen Angustus kommt und dass eben dieses Angustus eng oder beengt. Nun kann man sich gut vorstellen, wenn so eine Führungsperson, ein Unternehmer sich innerlich beengt fühlt, dass er einfach nicht die passende Entscheidung fällen kann, sei es jetzt fürs Unternehmen, für sich, fürs Privatleben. Und da freue ich mich, dass ich heute einen Autor da habe, Autor und Coach. Wir werden einige dieser Ängste uns etwas genauer anschauen, die er eben so seine Klienten und Kunden hatten. Und ich begrüße zu dem heutigen Gespräch Ray Popola. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Hallo. Wunderbar, dass wir uns heute treffen. Also Chefsache Freiheit, ich halte es nochmal rein. Ja. Sehr anschaulich eben dadurch geworden, dass eben viele, viele Beispiele drin sind. Das heißt also Fallbeispiele, da kann man sich das ein oder andere doch dann etwas besser vorstellen, weil zum Beispiel eine Angst, die Existenzangst, da werden wir auch noch etwas kurz drüber reden, die ist nicht so greifbar oder nicht so gut definierbar, aber so mit einem Fallbeispiel macht es dann hat es eher anschaulich. Ja, ich habe noch ein paar, also zum Ray Popola, da habe ich mir zuerst notiert, geboren in Nigeria, aufgewachsen in Deutschland. Das stimmt nicht. Wie ist es wirklich?
Ja, meine Mutter ist aus Nigeria. Ich bin in Köln geboren, habe bis circa 12 in Deutschland gelebt, bin mit 12 in die Schweiz gekommen. Seitdem lebe ich hier in und um Zürich.
Schon ziemlich lange da in dem Fall, etwas länger als ich. Ich bin jetzt erst 30 Jahre da. Mit 30 ist da. dann habe ich noch, also Deutschland, von mutterlicherseits Nigeria, gibt es irgendwie so Eigenschaften, die sie noch mitbringen aus über die Mutter noch, die ihnen heute helfen? Kann man da so was sagen? Oder ist es eher, sagen wir so, deutsch-schweizerisch geprägt?
Gute Frage. Also ich kann nicht mal sagen, was wären dann typisch nigerianische Eigenschaften? Also, wenn man so von Nigeria, sagen wir, Alltagsgebrauch hört, dann kommen gleich einem die E-Mails in Sinn, wo der nigerianische Prinz ein paar Millionen hat und sagt, ich suche einen Partner. Das kennt man natürlich. Sonst so rein nigerianische Fähigkeiten. Wüsste ich jetzt. Ich glaube, multikulturell würde ich sagen, bin ich sicher geprägt. Ist das, dass ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin, größtenteils nigerianisch sicher Eigenschaften mitgekriegt habe. Dennoch im deutsch- und schweizerischen Kulturkontext aufgewachsen bin.
Ja.
Das heißt, ich kenne wahrscheinlich beide Seiten ein bisschen. Vermutlich, oder sag mal so, wenn ich in Nigeria war, früher, das letzte Mal so mit Mitte 20, in Nigeria sehen die Nigerianer, dass ich kein Nigerianer bin. Die denken, das ist ein Europäer. Also ich bewege mich wahrscheinlich in Europäer. Ich denke in Europäer.
Das ist ein Habitus, den sieht man dann gleich oder spürt man gleich. Ja.
Hier in der Schweiz oder in Deutschland bin ich sichtlich nicht von hier, oder? Obwohl die meisten, die hier sind, mich kennen, sagen, naja, du bist ein Schweizer oder du bist ein Deutscher. Ja, du siehst vielleicht nicht so aus wie ein Durchschnittsdeutscher oder Schweizer, aber halt über Kontext auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, das wirkt sich dann auch auf der Arbeit aus, ja, dass das wirklich so sehr fokussiert man auf die Problemlösung geht. Sie sind da jetzt Coach. Ich habe noch gesehen, jüngster Gründer einer Kampfsportschule. Was war denn das für ein Kampfsport? Ich habe mal eine Zeit lang Wing Chun gemacht. Was haben Sie da gemacht?
Das war Wing Chun. Ich habe mit knapp 17 habe ich mit Wing Chun angefangen.
Oh, spannend.
Und hatte dann relativ früh, also noch während meiner Ausbildung, erste Ausbildung, habe ich meine Schule aufgemacht in Kloten und die habe ich dann knapp 8 Jahre lang geführt.
Das schauen. Ja, okay.
Wo haben Sie denn Wing Chun gemacht?
In Uster.
In Uster, natürlich.
Uster. Also, ich glaube so 2-3 Jahre und dann hatte ich mal ein Training mit dem Kernspecht. Wo waren das nochmal? Am Zürichsee, ja. Aber dann habe ich da wieder aufgehört. Küstnacht, ja genau, richtig. Ja.
Ich glaube, wir waren in der gleichen Vereinigung.
Das klingt, ja, klingt so. Ja. Das ist die gleiche. Ja, schau. Dann Gründer mehrerer Firmen in Technik, Beratung, Bildungsbranche zum Beispiel. Was waren das und was haben Sie da gelernt, das Sie auch zum Beispiel heute brauchen können?
Das, was ich, oder so, das sehr früh schon eine Schule aufmachen, dann habe ich im Sicherheitsbereich habe ich was aufgemacht, dazu mal, das ist überall sehr naheliegend, zu dem ich gemacht habe, Personenschutz und so Technologien nehmen. Das, was ich daraus gelernt habe aus den Phasen, ist, dass es möglich ist, etwas zu bewegen und dass es gar nicht so schwer ist. Natürlich braucht man hier und da Unterstützung von außen. Es gibt Leute, die haben schon längstens gemacht. Aber so der erste Schritt ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Das ist viel einfacher.
Ja.
Und dass es Leben nicht quasi, wie sagen wir, so eine One-Way-Route ist, sondern es gibt verschiedene Wege, die man gehen kann. Und ja, wenn man sich erlaubt, auch Fehler zu machen, im Sinne von, ich probiere es aus, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes. So mit der Haltung, ich glaube, das bringt schon sehr viel Freiheit mit. Ich glaube, das ist, was ich aus den Zeiten mitgenommen habe.
Okay, spannend, ja. Dann ging es weiter bis zum Bankmanager in Großprojekten. Waren das IT-Projekte oder was waren die? Welche Art waren das und was waren dort die Herausforderungen?
Ja. Das waren IT-Projekte, größtenteils heutzutage, fast jedes Projekt hat irgendeine IT-Schnittstelle. Also kann ja auch nichts mehr machen ohne IT. Da waren es eine Reihe streng vertrauliche Hochrisikoprojekte, also auch international gelagert über alle Kontinente. Da rein hat sich bewegt.
Wunderbar, okay. Und dann hat es dann... jetzt heute Coach eben für die Leistungselite, Führungskräfte, Unternehmer, und zwar die täglich Spitzenleistung erbringen wollen. Wie ist jetzt dieser Weg? Also wie hat sich das entwickelt? Und wie kamen Sie da so und warum finden Sie das so spannend, diese Leistungselite zu unterstützen, wenn die vor Problemen sind?
Mein erster Schritt ins Coaching, das war rund 2008, 2009, da war es noch sehr allgemein. Da war es mir noch nicht klar, dass das, was ich jetzt mache, so in der Art, dass es wirklich für Leistungsträger ist und für Sportler. Und wir haben hier in der Schweiz eine Fülle von Coaching-Angeboten, viele verschiedene Bereiche. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich mit Menschen, die einen Leistungsanspruch haben, die besser werden wollen, stärker werden wollen oder auch Leistungssport, die merken, dass sie vielleicht im Wettkampf weniger Leistungen abrufen können als im Training, dass ich mit denen eine sehr gute Verbindung aufbauen kann. Mit denen, ich verstehe denen ihre Sprache, wahrscheinlich auch aus der Zeit, sagen wir mal, Sportler, weil ich sehr viel Sport, also eine körperliche Tätigkeit hatte. Und Manager und Leistungsträger einfach aus meiner Zeit als Bankmanager. Also das, ich mag so die Sprache reden, verstehe, was dahinter steckt, verstehe so die Leiden oder den Schmerz oder den Wunsch, besser zu werden, und durch das glaube ich, dass ich denen sehr gut helfen kann, dass ich so die Erfahrung nicht gemacht habe. Und hat sich das immer weiter in die Richtung spezialisiert, also Leistungssportler und Business Manager und Business Entscheider.
Ja, also soweit der Weg zum Coach über den beruflichen Weg und jetzt eben die ganze besonderen Draht eben zu dieser Leistungselite. Was mich noch interessiert, für mich nur ganz klar, Coach, Therapeut, wie unterscheiden die sich?
Das ist eine gute Frage. Für, sagen wir, den psychologischen Bereich oder in der Psychotherapie wissen wir, der Psychotherapeut ist Therapeut. Er behandelt psychische Leiden, Krankheiten, diagnostiziert Krankheiten und behandelt die. Und im Coaching können wir grob sagen, das sind Menschen, die zwar die Ressourcen haben, die Fähigkeiten haben, aber gerade nicht darauf zugreifen können. Also sie hätten die Kompetenzen. Sie suchen also eine bessere Lösung im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aha. Und Menschen, die eher in die Therapie gehören, Anführungsstrichen, denen fehlen die Ressourcen. Da muss vielleicht erst grundsätzlich aufgebaut werden. Das heißt, wenn wir da eine scharfe Trennung machen würden, ist jeder, der Psychotherapie macht, geht zum Psychotherapeuten, das ist Therapie. Und alles andere eigentlich Coaching, wenn wir nicht aus dem Bereich kommen. Das ist so, aber ganz wichtig, ist keine scharfe Trennung. Je nachdem, wer argumentiert oder wie argumentiert wird, verschieben sich die Grenzen eher in Richtung Therapie oder weiter Richtung Coaching.
Okay, aha. Schauen wir mal zum Buch. Jetzt haben wir etwas an den Hintergrund zum Coaching, wie Sie da dazugekommen sind. Chefsache Freiheit. Also ja. Da nochmal auch viele Stories. Also hier Story Power pur dann da drin in diesem Buch. Eben durch diese vielen Fallbeispiele und Anekdoten, die drin sind. Ja. Für wen ist das Buch und wie kam es dazu?
Buch ist für an Coaching Interessierte. Ich würde sagen, in erster Linie Menschen, die aus dem Businessbereich kommen, Leistungsträger oder Entscheidungsträger,
ja.
Vielleicht auch Sportler, um zu erfahren, was kann ein Coaching bringen, was kann in einem Coaching passieren, mit was für Ergebnissen kann gerechnet werden. Der Auslöser war der, dass in Coachings immer wieder so das Thema Angst aufkam, verschiedene Arten von Ängsten. Und dann habe ich meine Klienten befragt und bin so auf eine Top-12-Liste, also so 12 Urängste gekommen, die ich dann so in dem Buch beschrieben habe, wie jeweils die Klienten mit diesen Ängsten zurechtgekommen sind, was sie für eine Lösung in ihrem Leben gefunden haben.
Ja, ja. Da schauen wir uns noch die eine oder andere ein paar dieser Ängste an. Warum sollte man diese Ängste nicht verdrängen?
Angst ist zutiefst menschlich und natürlich. Es gibt keine Menschen, die angstfrei sind. Angst hält uns am Leben. Angst ist das, was ja uns vor Gefahren schützt, vor vermeintlichen, vor echten Gefahren, aber manchmal auch gemachten Ängsten. Also wenn wir uns etwas vorstellen, kann es auch Angst machen. Da glaube ich nicht, dass angstfrei ein sinnvoller Weg ist, sondern eher ein freier Umgang mit seiner Angst, also ein bewusster Umgang mit seiner Angst. Wenn ich Angst habe, das natürlich anerkennen und dann nach Lösungen suchen, versuchen aus der Angst rauszukommen und was daraus zu lernen.
Ja, ich habe von Viktor Frankl mal gehört, da hat man ihn gefragt, warum er in die Berge geht. Und dann sagt er, ich will mir nicht alles von mir gefallen lassen. Ich kann ja trotzdem Angst, trotz der Angst handeln, ja, dass ich trotzdem dorthin hingehe. Dass man halt einfach auch, also das bewusst wahrnimmt, ich habe jetzt hier Angst, ja, und schaue, dass ich verschiedene Aspekte mit dem Coach bespreche. Und dann geht es ja ums Umsetzen. Ich habe eine Lösung gefunden. Die wirst du wahrscheinlich immer noch auch noch etwas mit Angst, Unsicherheit natürlich behaftet. Und dann, dass man da trotzdem ins Handeln kommt. Ja. Ich habe auch durchgelesen, da gibt es auch das Reißprofil, mit dem Sie arbeiten. Ich habe zwar ein bisschen was kurz gehört. Meine Nichte hat mir auch ein paar Sachen da erzählt. Das Reißprofil, das ist eine Grundlage Ihrer Arbeit. Um was geht's da? Was ist das für ein Werkzeug? Ja.
Das RISE-Profil oder RISE Motivation Profile, RMP, ist ein Diagnostik-Tool, was erheben möchte, was sind die intrinsischen Motive einer Person, also was treibt mich an, das zu tun, was ich gerade mache, also was steckt dahinter, was ist der Treibstoff. Man könnte auch sagen, was ist mein Warum, warum mache ich das, was ich mache. Das zeigt sich dann im was ich mache oder wie das ich mache oder wie ich kommuniziere. Und wenn ich weiß, was meine Motive sind und ich mein Handeln danach ausrichte, das ist dann, wenn sich viele Menschen im Flow fühlen. Wenn sie merken, es läuft einfach, es scheint, dann entspricht der Anspruch, also so die Bedürfnisse von außen, die Anforderungen von außen, die Erwartungen von außen, entsprechen den Antrieben, die ich habe und den Kompetenzen, die ich habe. Dann ist es wie so, es passt. Ja. Und wenn das nicht passt, dann ist es wie so, ja, irgendwie, es geht aneinander vorbei. Das ist da, wo sich Menschen im Stress fühlen, in der Angst fühlen.
Was dann auch Energie braucht, oder? Ich brauche da mehr Energie, oder? Weil ich nicht ganz...
Ja. Es braucht doch viel mehr Energie. Menschen fühlen sich nicht wohl. Also können auch nicht die Leistung abrufen, die sie gerne abrufen wollen oder wollen würden. Kämpfen drum und das braucht viel mehr Energie. Fühlen auch was für Menschen, wo es kein Fitting gibt, die fühlen sich am falschen Ort.
Okay, was sind so Beispiele, was sind denn so Motivatoren im RISE-Profil?
Bei Sporten zum Beispiel körperliche Aktivität.
Ja.
Die schwankt zwischen, also die Achse zwischen körperlicher Aktivität tief und körperlicher Aktivität hoch. Der Wunsch danach, wenn sie hoch ausgeprägt ist, dann wollen Menschen mit dem Motiv, die wollen sich bewegen, nicht weil es gesund wäre oder weil man gut aussieht wegen dem, sondern einfach weil sie Selbstzweck, die wollen sich bewegen.
Ist es ein innerer Drang, also ein innerer Kick? Ja. Also wenn zum Beispiel wenn derjenige eine Woche sich nicht bewegen kann, dann wird er ganz unruhig, ja. Es geht ihm schlechter und schlechter. Was Sie ja. da noch nicht ganz checkt haben, ist das dann zu diesen Motivatoren und Werte. Ist das ja. Im Prinzip das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
Also, da gibt's schon einen Unterschied. Das gibt schon einen Unterschied. Also Werte können sich verändern, Antriebe nicht. Man geht davon aus, dass die Antriebe zeitstabil sind. Also wir haben bei dem Test, bei dem Diagnostiktool, eine hohe Test-Retest-Stabilität von 0,88, wenn es mir recht ist. Also wenn man den Test in einem Jahr machen würde, käme mit größter Wahrscheinlichkeit das ein ähnliches Resultat dabei raus. Wobei andere Diagnostiktools im Persönlichkeitsbereich, da kann man heute einen Test machen und in 2 Wochen wieder einer käme ein anderes Ergebnis.
Ah, okay. Also wenn ich nochmal, sagen wir, das Risikoprofil, das sind also innere Motoren oder Denkstrukturen, Handlungsstrukturen, die in der Kindheit irgendwann mal angelegt werden und die dann sich durch das ganze Leben ziehen. Und Werte dazu, wenn ich zum Beispiel in die Schule gehe, habe ich andere Werte, wie wenn ich dann als Angestellter bin, wenn ich dann wieder selbstständig mache, dann ändern sich natürlich auch die Werte. Da muss ich dann schauen, dass ich Kunden gewinne. Das war dann vorher vielleicht nicht so das Thema.
Ja.
Also es ist immer so eine grobe Unterscheidung zwischen den Motivatoren vom Ries-Profil und den Werten.
Man geht aber aus, dass die 16 Motive im Ries-Profil größtenteils, wenn nicht sogar alle, genetisch prädispositioniert sind. Also das ist wie in unseren Genen feststeckt. Mhm. Also von klein auf, aber so im Laufe des Älterwerdens, ungefähr mit der Pubertät plus minus, dass sie dann zeitstabil sind, also dann sich viel verfestigen in so der fixe Persönlichkeitskern werden.
Okay.
Wird spannend.
Ich will jetzt mal reinschauen, ein paar Fallbeispiele anschauen. Es geht ja um den Buch um Angst, ja.
Ja.
Das haben wir auch geklärt, warum man es nicht verdrängen soll. Und da gibt es eines, das ich zum Beispiel meine Kundinnen auch immer wieder mal gehört habe. Ja, sie hat Existenzängste, wo ich da von der finanziellen Situation her weiß, na, wie das da, warum hat sie da eine Existenzangst? Das reicht doch, ne? Reicht doch. Das, was jetzt da auf dem Konto ist. Gibt es auch bei anderen, und da habe ich auch gesehen im Buch, es gibt Existenzängste bei Angestellten, also da haben sie ein schönes Beispiel dazu. Ja. Schauen wir uns mal erstmal an, was ist eine Existenzangst? Sie schreiben auch, dass es ein bisschen schwierig zu definieren ist, also da die Frage einerseits, was ist Existenzangst, warum lässt sich schwierig definieren?
Es ist daher schwierig zu definieren, weil ich muss erstmal beschreiben, was bedeutet meine Existenz? Also wenn ich einen Bauern irgendwo in Indien im Hochland betrachte und der verliert seine Jahresernte und hat kein Einkommen mehr, dann ist das was anderes, als wenn ich es vergleiche, dass hier in Zürich oder in der Schweiz oder in Deutschland irgendwo jemand seinen Job verliert. Das heißt, so, was bedeutet meine Existenz oder Existenzgrundlage? Das heißt, es gibt keine eindeutige Definition, würde ich jetzt mal behaupten.
Also in meinem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er stirbt, weil er nichts mehr zu essen hat, ja? Oder vielleicht, weil er vielleicht gar keine Hilfe da finden kann. Und hier, das bedeutet, eine Zeit lang bin ich dann halt arbeitslos,
das
Arbeitslosengeld bekommen. Aber trotzdem ist es halt ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Ja. Schauen wir mal.
Ja, sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Also sprich, sehr häufig hinter der Angst oder mit der Angst ist sehr ungewohnt. Also ich möchte eine Angst eigentlich, also ich will sie auch weg. So kann man sie aber als Lernimpuls nehmen, zumindest in unserem komfortablen Umfeld, wenn wir jetzt Europa oder Schweiz anschauen.
Ja.
Also wie gesagt, das Thema Arbeitslosigkeit, du sagst, da können so Gefühle von Angst aufkommen, die werden dann als Existenzangst beschrieben. Und das ist eine Angst, das ist was Neues. Da scheint irgendetwas meine Existenz oder meinen Lebensraum, mein Umfeld, mein Lebensstandard zu bedrohen. Das macht mir Angst.
Ja, schauen wir uns gerade ein Beispiel an. Eines der Ängste, Sie haben da eins beschrieben mit einem Herrn Schweizer, der da eine Karriere hingelegt hat bei einer Unternehmensberatung und da plötzlich also vor der Frage steht, soll ich dieses Angebot der Partnerschaft annehmen? Eine wunderbare Karriere hingelegt, es ist alles flott gegangen und dann war eben dem mit der Frau hat es auch wunderbar geklappt, sie hat sich da um die Familie gekümmert und da war das mit der Existenzangst, was halt eigentlich völlig unverständlich ist.
Ja. Da könnte man meinen, von außen betrachtet, Bilderbuchkarriere, glücklich verheiratet, Kinder, der nächste Karriereschritt steht an, wird quasi in die Wiege gelegt, in die Hände gelegt, was macht denn jetzt Angst? Und bei ihm wurde sehr schnell deutlich und klar, dass es nicht die Arbeitsbelastung ist, weil das in vielen Coachings wird dann schnell mal gesagt, ach, Sie arbeiten zu viel, 60, 70 Stunden, das liegt an dem, das ist das Problem. Arbeiten Sie weniger, mehr Work-Life-Balance, dann kommt das gut. Er hat da so ein Burnout-Prophylaxe-Programm durchgezogen, hat aber nicht geholfen. Und in dem Coaching später wurde ihm dann klar, also jetzt bei mir in dem Moment, dass es ein Konflikt seiner Motive war. Sehr leistungsbewusst, seine Frau hat die Karriere unterstützt mit den 60, 70 Stunden pro Woche. Kinder, was ihm gefehlt hat, war der Kontakt zu seiner Familie. Er wollte bei seiner Familie sein, er wollte seine Kinder sehen, wollte Zeit mit denen verbringen. Das ging mit 60, 70 Stunden noch, aber er wusste, oder ihm war bewusst, wenn er dann als Managing Partner in der Consulting-Firma tätig sein würde, dann wird es bei den 60, 70 vermutlich nicht mehr bleiben. Mehr Ausland-Einsätze, mehr beim Kunden, noch weniger Familie. Und das Zweite, sein anderes Motiv, das stark geprägt war, das war Anerkennung. Also das Anerkennung, das Lob ist wichtig für eine Person, mit Anerkennung hoch. Und als Managing Partner wäre er auf der gleichen Stufe gewesen wie sein Mentor. Mhm. Und sein Mentor wäre dann irgendwann vielleicht mal aus der Firma ausgestiegen. Das heißt, er wäre dann wie auf so einer Stufe gewesen, dass kein Lob oder kein Antrieb mehr von außen an, also Lob quasi gefüttert hätte. Und das hat die beiden Elemente, die haben eigentlich Angst gemacht. Der Job, der war völlig in Ordnung. Die Familie stabil. Die Frau hat seine Karriere unterstützt. Er war glücklich im Job. Das hat alles rund funktioniert. Mhm. Es geht darum, keine Anerkennung mehr, Angst davor. Bin ich dann am richtigen Ort? Noch weniger Familie. Was passiert dann? Mhm. Und seine Entscheidung fiel dann so aus, dass er dachte, ja, okay, verstanden. Ich ziehe die Familie vor. Ich bleibe auf der Position, wo ich bin. Hohes Niveau, gut verdient. Nur meine Familie, die ist mir wirklich wichtig. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Mhm.
Wie haben Sie da nochmal gearbeitet, dass er so zu dem Ergebnis gekommen ist?
Initial das Persönlichkeitsprofil auszufüllen.
Ja.
Zum einen. Und in den praktisch allen Coachings, den Menschen oder in meinen Coaches das Persönlichkeitsprofil in die Hand kriegen, die sagen meistens, ich habe nicht gewusst, dass es so wichtig ist, dass ich darauf achte. Mhm. Die vergessen, wieso, was ist mir wichtig auf dem Weg. Und das wiederzuerkennen oder wieder zu verstehen, das hat dazu geführt, dass erstens mal klar wurde, okay, ich muss was anderes machen. Ich muss mich anders verhalten. Ich muss eine andere Entscheidung treffen. Und das nächste war dann ein sehr klarer Aktionsplan. Also wie gestaltet Herr Schweizer sein Leben künftig? Mhm. Was ist realistisch? Was gefällt ihm? Was, also auch messbar, was liegt in seiner Hand, um dann halt jetzt in dem Fall auch die Beförderung auszuschließen oder quasi abzulehnen, sagen, ich bin zufrieden da, wo ich bin, ich möchte allein meine Familie, ist mir wichtig.
Okay. Schau mal, weiteres Beispiel an. Ich habe da eins noch gefunden. Das war das mit dem Herrn Marbach. Und zwar da ist die Situation, wenn wir nochmal zurückschauen, ich glaube vor 4, 5 Jahren, hat doch die Schweizer Nationalbank die Bindung zum Euro, Franken-Euro-Bindung aufgehört. Das hat für viele Firmen bedeutet, dass vom einen Tag auf den anderen Tag ihre Produkte massiv teuer worden sind. Ja. Und in der Firma war nur noch überlebensfähig, wenn der eine oder andere Mitarbeiter also gekündigt wurde. Und der stand jetzt vor der Aufgabe, das so hinzubekommen, dass er nicht keine große Streit kriegt oder dass es keine Kämpfe gibt oder sowas. Und da haben sie dann halt das Storytelling eingesetzt als Lösung. Also nochmal, wenn Sie da kurz den Fall noch beschreiben, wie Sie gearbeitet haben und warum gerade Storytelling, um dieses schwierige Gespräch mit seinem, glaube ich, Abteilungsleiter war, zu führen.
Ja. Sehr spannende Geschichte. Also im Kern würde ich sagen, wie macht man Betroffene zu Beteiligten für einen Veränderungsprozess? Mhm. Und die Idee des Storytellings, die ist eigentlich gar nicht, das war gar nicht meine Idee, sondern es ging immer bei ihm darum, wie schaffe ich es, meine beteiligten Abteilungsleiter in den Veränderungsprozess mit einzubeziehen, damit der Abbau, oder kann ich mal sagen, wie viele Stellen, 20% oder so plus minus, dass ich dass die Abteilungsleiter dabei sind, auch wenn es sie selber oder ihre eigene Stelle kosten würde.
Ich finde, es ist eine heikle Aufgabe, oder?
Ja, extrem. Und was man sagen kann, er hat sich seinen Abteilungsleiter und seinen Bereich immer sehr verbunden gefühlt. Mhm. Das heißt, das macht es dann umso schwerer, jemand zu sagen oder jemand mitzuteilen, Entschuldigung, aber kein Platz mehr oder muss der kündigen, muss den neuen Job suchen.
Ja.
Und das Storytelling, das kam eigentlich immer wieder auf im Coaching, weil er gesagt hat, wie soll ich es denen nahebringen? Wie soll ich es denen erklären? Das ist so eine komplexe Geschichte. Ich will, dass sie dabei sind. Am liebsten würde ich für alle eine Stelle wiederfinden, also wieder die Verbundenheit.
Ja.
Ich möchte nicht, dass was schief geht. Und da kam dann irgendwann so das Wort, ich muss denen die Geschichte richtig erklären. Ich muss denen das irgendwie nahebringen, dass sie verstehen, was es geht. Mhm. Und da kam das Storytelling auf, so als Struktur. Ich habe im Buch rede ich von 5C, wo so 5 Elemente drin sind, um die Zuhörer mit einzubeziehen. Mhm. Dass sie verstehen, es gibt Wege und Möglichkeiten und wir ziehen doch alle am gleichen Strang.
Ja.
Die Geschichte selber, die kann ich nicht erklären, aber nicht mehr erzählen. Das wäre dann in der Firma intern, das ist eine interne Geschichte.
So wie sie geschrieben haben, ist es dann ziemlich gut rausgekommen. Soweit ich mich erinnern kann, war das eine, dass zwei der Abteilungsleiter, die wollten, haben ein Sabbatical eingelegt. Ja,
ja, korrekt, ja.
Und einer hat dann sich sowieso überlegt, dass er zu einer anderen Firma geht.
Ja.
Und
ja.
Hat sich dann auch dann gleich da beworben und das ist ein recht gut, also trotz dieser extrem schwierigen Aufgabe. Ich kann mir vorstellen, dass er dann vielleicht auch Schmerzen gehabt hat, also seelische Schmerzen, wenn er sich so verbunden fühlt mit den Mitarbeitern, dass es einfach wirklich keine einfache Aufgabe ist.
Man konnte für alle anscheinend eine Lösung finden. Also da, man hat, glaube ich, über Teilzeit hat man einiges auffangen können.
Ja.
Ein paar sind da wieder vor, also war auch dankbar, Teilzeit mal was zu machen, das ging. Mhm. Es ist immer noch besser, als den Job zu verlieren. Du kannst das alles suchen. Und ja. Abteilungsleiter, die haben für sich dann halt auch Lösungen gefunden. Ich würde mal sagen, die waren auf so einer hohen Management-Erfahrung, dass sie auch eher begriffen haben, okay, Wirtschaftslage schlecht, Produktionszahlen sind zwar gut, aber Verkaufe schlecht, was wollen wir machen? Wir brauchen Lösungen. Wie schaffen wir es gemeinsam, zu einer besten Lösung zu kommen? Ich glaube, der Claim war irgendwie, wir wollen für alle das Beste erreichen. Irgendwie in die Richtung ging das dann.
Ja.
Also eine hohe, also auch dann im Team wieder eine hohe Verbundenheit, eine starke Identifikation mit in der Abteilung und dann auch, das hat sich dann wie so in die Basis transportiert. Mhm. Das haben alle Mitarbeiter mitgekriegt.
Das klingt eher so selten, dass es so flutschen kann, oder?
Wirklich, weiß ich nicht. Also, weiß ich auch nicht, ist man oft anders, gell? Ja.
Mir fällt noch eine Fallgeschichte ein von einer, ich glaube, eine Japanerin war es, oder eine Chinesin, die da weit herkam, also auf alle Fälle eine Asiatin. Haben Sie das gerade noch verraten, das Fallbeispiel? Was war mit ihr da? Was hat sie für Ängste gehabt?
Ich glaube, sie war relativ jung, so Mitte 30, Mitte 30.
Und also schon anscheinend 10.000 Mitarbeiter.
Ja, groß, also da. Großes Unternehmen geführt, relativ jung, mit unseren Verhältnissen, kennen wir hier so nicht. Die hatte Angst vor Krankheit und Tod, wenn es mal recht ist.
Ja, also richtig.
Und was ich da gezeigt hatte, ist, dass die Erfahrung, ich glaube, von ihrer Schwester und aus der Familie hat sie ein paar Sachen erlebt und das hat sie so in ihren Erfahrungshintergrund, also in ihrer Erfahrung ins Hirn gebrannt und das ist das, was sie so getriggert hat. Und für sie war es, glaube ich, wenn es richtig zusammenkriegt, was so das Bewusstwerden, was so die systemische Verstrickung, also so das wahrscheinlich so ein Stück weit wirkt, so Erfahrungen von anderen übernehmen und quasi Angst haben, dass es dann auch so sei in der Art, dann die so einen eigenen Weg finden daraus.
Ja, sehr schön.
Sehr spannend, höchst spannend. Ja.
Okay, das waren jetzt ein paar der Ängste. Ich erwähne noch die anderen Ängste, die Sie beschrieben haben, da gehen wir jetzt dann nicht mehr tiefer ein. Es geht darum, das Buch auch zu lesen. Ja. Versagensangst haben wir zum Beispiel, das war von der Yogaschule der Frau Weibel, Angst vor Entscheidungen. Dann haben wir Angst vor Isolation und Wertlosigkeit, Angst vor schwierigen Gesprächen, das haben wir jetzt gerade besprochen mit dem Storytelling. Angst vor Krankheit und Tod, das war jetzt gerade eben das Beispiel mit dieser Asiatin. Angst vor Verantwortung, Angst vor Verletzung und Enttäuschung, Angst vor Lebendigkeit, Angst vor dem falschen Zeitpunkt, Angst vor Manipulation und den Spezialfall Flugangst.
Ja.
Ja, also schön, also das Buch sehr, sehr gut, also das ist gut zu lesen, also schöne Fallbeispiele auch immer mit dabei, das Reisprofil und dann das eine oder andere auch, die Storytelling-Struktur,
ja,
auch noch schön beschrieben, da werde ich dann mal eine extra Episode auch noch machen zu dieser Struktur. Wollen Sie, soweit wäre es von meiner Seite, wollen Sie noch was mitgeben, was das Coaching betrifft oder sonst ein Gedanke zum Schluss?
Gute Input, danke. Ich glaube, dass jeder Mensch sich so ein Coaching leisten könnte, im Sinn von, wenn er mehr erreichen möchte, in der Art von, ich stehe am Punkt, brauche eine Reflexion, ich brauche einen neuen Input oder einen neuen Blickwinkel. Und das Buch Chefsache Freiheit zeigt ein Stück weit, dass jeder Mensch Angst haben kann, jeder Mensch Angst hat, Angst natürlich ist, und dass man sich nicht der Angst wehren sollte, sondern sie als Impuls, als Anstoß nehmen sollte. Also ich wünsche niemanden in dem Sinn so ein angstfreies Leben, sondern eher einen freien Umgang mit der Angst. Das wäre eigentlich so die Kernbotschaft, die ich immer gerne mitgebe, wenn das Buch betrifft.
Professionell, sagen wir es mal so, ja, mit Angst umgehen, ne? Ja. Also wie so, sagen wir, als Freund begrüßen, der Hinweise macht. Also, hallo Angst, ich grüße genau. Dich, ja, schön. Genau. Was hast du heute für eine Botschaft für mich, auf was sollte ich achten? Ja, und ja. Dann sagt die Angst, vielleicht geh zum Ray Popola, wenn du nicht weißt, dann finden wir das raus. Ja. Das ist so eher was Partnerschaftliches, ja, nicht da wegdrücken. Aber sowas in die Richtung geht, ja.
Ja, also nicht dagegen kämpfen gegen die Angst, sondern die Angst als Impulsgeber nehmen, als Anstoß.
Ja, genau, ja.
Als Möglichkeit zu wachsen, zu lernen, sich zu entwickeln.
Ja.
Der Mensch hat sich wahrscheinlich hätte sich nicht so entwickeln können bis zu dem Punkt, wenn nicht Angst, weil Angst zu Entwicklungsschritten führt. Wenn alles komfortabel ist, dann bleiben wir genau da stehen, wo wir stehen. Dann gibt es keine Veränderung, dann ist Stillstand angedacht. Und Angst bringt Bewegung.
Okay.
Natürlich ist zu viel Angst, wenn sie lähmt.
Ja, das ist das Gegenteil, ja.
Ja, dann ist vielleicht zu viel der Angst. Ich würde sonst sagen, so die meisten Ängste, die wir so haben, die wir so erleben im Alltag oder so in unserem Leben, sind relativ normal. Mit denen kann man lernen, umzugehen.
Aha. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich halte es nochmal rein. Unbedingt hier, Chefsache Freiheit kaufen, vor allem für Führungskräfte, Spitzenleute da und natürlich auch für andere, die mit ihren Ängsten eine andere Beziehung aufbauen wollen, so wie es gerade beschrieben worden ist. Ich bedanke mich, Herr Popola, für die Zeit.
Danke Ihnen.
Und auch bei den Zuhörern, Zuschauern bedanke ich mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Falls Sie das mit dem Video sehen, bitte unten den Kanal abonnieren. Und Sie wissen ja genau, halt das Glöckchen auch noch anklicken, damit Sie automatisch informiert werden, wenn es wieder eine neue Episode gibt. Dann, da habe ich den Spruch zum Schluss noch. Sie wissen, eine gute Geschichte bewegt die Menschen. Wir haben heute ein schönes Beispiel dazu gehört. Und eine verdammt gute Geschichte kann die ganze Welt bewegen. Ihr Ludwig Link.